ein Haus oder einen Saal durch Mäzene nach jemand zu nennen, finde ich nicht problematisch.
Warum könnte es nicht Coca-Cola, Red Bull Theater oder Rheinmetall Theater heißen?
Die Namen von Theatern sind nicht rechtlich geschützt.
Dieser Vorschlag ist so abstrus, dass man ihn eigentlich als Performance begreifen müsste.
Schwierig wird's, wenn in die Kunst eingegriffen wird, wenn plötzlich irgendwelche Logos in Inszenierungen stattfinden.
Ist ein Coca-Cola Theater also wirklich besser als kein Theater?
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
So, die Sommerpause ist vorbei und da sind wir wieder, Susanne Burkhardt und
Elena Philipp, hallo.
Herzlich willkommen, die neue Saison, die startet und schon gibt's einen Aufreger in der Szene und zwar in den ausplätschernden Sommer, da knallt eine Ankündigung aus dem Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau.
Der Intendant dort will den Namen verkaufen, meist bietend an Sponsoren oder Unternehmen. Das heißt nicht mehr Gerhard-Hauptmann-Theater, sondern vielleicht Coca-Cola-Theater Görlitz-Zittau.
Also ganz neue Wege im Kulturmarketing, jeder kann sich bewerben. Und das Ganze soll natürlich helfen, das Theater vor dem Untergang zu retten, denn der droht aufgrund ausbleibender finanzieller Zuwendungen der Kommune. Auf der Seite vom immer noch Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, da sieht man Daniel Morgenroth, den kennt ihr vielleicht aus unserer Januar-Ausgabe des Theater-Podcasts. Und da zeigt er auf einen Banner auf einem Foto und da steht Ihr Name hier, Ihr Logo hier. Elena, was hast du gedacht, als du da von dieser Idee gehört hast?
Erstmal dachte ich, was, das kann ja nicht wahr sein. Und wenn man das dann liest auf dieser Marketingseite, wir verkaufen unser Logo auf den Kostümen oder es gibt Bandenwerbung, oben in den Übertiteln können sie ihre Werbebotschaft bringen. Da dachte ich, das wird ja mal abstruser. Worum geht's denn hier überhaupt? Ist das ein Scherz? Was hast denn du gedacht?
Ja, ich habe auch erst gedacht, dass es ein Scherz ist und dachte, der will einfach aufmerksam machen auf diese extrem finanziell angespannte Lage seines Hauses, die ja schon länger angespannt ist. Dann habe ich gedacht, ja, eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee mit dem Namen, wenn man damit noch mal ein bisschen extra Geld machen kann. Und der nächste Gedanke war dann, wer macht das denn? Also gibt es überhaupt Unternehmen, die so schlagkräftig sind in der Region, die das machen würden? Weil Coca-Cola kann ich mir jetzt nicht wirklich vorstellen. Rheinmetall will ich mir nicht vorstellen. Mir fiel auch kein so richtiges lokales Unternehmen ein. Und das müsste ja dann auch ein bisschen ordentlich Geld da reintun, damit das überhaupt Sinn macht. Also von daher war ich mir noch nicht sicher, wer das sein könnte. Aber wir haben uns überlegt, ne, dass wir mal darüber sprechen, auch mit dem, der sich das Ganze ausgedacht hat, nämlich mit Daniel Morgenroth. Und da ist er im Theater Görlitz-Zittau. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag zusammen.
Und wir haben uns einen zweiten Gast dazu geholt vom Theater Rudolstadt, Steffen Menschingen. Und uns interessiert, wie er auf diese Idee schaut. Schönen guten Tag.
Hallo, ich grüße Sie, Tachin.
Daniel Morgenroth, wir kennen uns ja schon. Wir haben im Januar im Podcast 64 schon miteinander gesprochen. Da ging es um den Osten, das Theater Zittau. Wir wissen also, dass es Ihnen am Haus finanziell nicht so gut geht. Das ging auch im April letzten Jahres nochmal durch die Presse. Was war denn der Ausgangspunkt? Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, diese Spielzeit zu starten mit der Ankündigung oder dem Angebot, den Namen des Theaters zu veräußern?
Ja, also unser Spielzeitmotto in dieser Spielzeit lautet ja Kapital. Das heißt, wir setzen uns künstlerisch und in Diskussionen und eben in weiteren Formaten mit allen Fragen ums Geld auseinander. Erstmal ums Geld haben, nicht Geld haben, ums Humankapital, um alles, was man so an diesem Begriff dranhängen kann. Und da haben wir natürlich in der Spielzeitplanung im Leitungsteam uns auch Gedanken gemacht, also wie kann man das noch weiterfassen, was kann da noch passieren? Und dann kamen wir eben auf diese Idee, mit den Namensrechten zu sagen, in Ordnung, das ist doch eigentlich eine Maßnahme, die man noch, naja, wie sagt man, die man ökonomisch nutzbar machen kann. Denn es ist ja so, in Sportarenen, habe ich als Beispiel gesagt, ist es sehr, sehr üblich. Also da kennen wir das, die Red Bull Arena und Allianz Arena und was weiß ich nicht alles. Und das könnte man eigentlich auch hier machen, weil natürlich ist es schön, den Nobelpreisträger zu haben, aber andererseits sind natürlich diese beiden Häuser mitten in der Stadt auch großartige Werbeflächen und wir sind eine Institution der Hochkultur mit 150.000 Zuschauern im Jahr und das ist natürlich auch ein toller Namensträger für eine Firma und da kann man sich Verschiedenes vorstellen. Also es gibt natürlich auch, also ich kann das mal nennen, wir haben hier zum Beispiel ein riesiges Birkenstockwerk hier in Görlitz. Birkenstock könnte ich mir ganz wunderbar lokal vorstellen als Sponsor.
Gab es denn schon eine Reaktion? Also hat sich zum Beispiel Birkenstock bei Ihnen gemeldet oder ein anderes Unternehmen?
Birkenstock jetzt noch nicht akut, vielleicht nach dem Podcast jetzt. Aber tatsächlich, also wir hatten natürlich viele, viele Reaktionen, sehr gemischt, positive wie negative. Wir haben natürlich viele Zuschriften und Publikumskommentare bekommen, die sehr negativ waren, was ich auch gut verstehen kann, denn natürlich ist Gerhard Hauptmann hier so etwas wie der Local Hero und gehört natürlich auch hierher und ist ja auch bei uns im Spielplan und im Programm. Wir haben auch andere Zuschriften bekommen, die sagen, das ist super innovativ und toll, dass ihr sowas macht und euch das traut. Also es war sehr, sehr gemischte Reaktionen, es waren vor allem sehr starke Reaktionen von überall her. Also man merkt, die Sache polarisiert durchaus und das berührt schon so ein bisschen einen Nerv anscheinend.
Steffen Menschik, was haben Sie denn gedacht, als Sie von dieser Aktion erfahren haben? Sie leiten das Theater Rudolstadt seit 16 Jahren. Sie sind ostsozialisiert, das sagen wir jetzt an dieser Stelle noch dazu. Daniel Morgenroth westsozialisiert. Haben Sie gedacht, das ist jetzt hier der totale Ausverkauf der Kultur?
Auch das nicht unbedingt, aber ich meine, man merkt erstmal, dass es immer schwieriger wird, offenbar solche Häuser zu halten. Ich kenne die Situation von Görlitz-Zittau ein bisschen. Das ist ja kein Einzelfall. In vielen, gerade kleinstädtischen Theatern im Osten, aber auch im Westen, wird die Luft knapp. Die Lohnkosten steigen mit den Tarifen. Die Kommunen, vor allen Dingen die ländlichen Kommunen, können kaum noch ihre Beträge erhöhen. Und insofern ist die Situation, wie Theater und Orchester in den nächsten Jahren weiter finanziert werden können, wirklich akut, das ist klar. Es gibt eine große Unsicherheit. Und da nach anderen Wegen zu suchen, eine Finanzierung sicherzustellen, ist sicherlich richtig. Ich glaube aber, dass so eine Kommerzialisierung nicht funktionieren wird. Erstens, im ländlichen Raum gibt es, glaube ich, die Global Player, die so viel Kohle übrig haben, um Theater zu finanzieren, nicht. Auch wenn sich da eine Werbemaßnahme sozusagen möglich macht. Diese Finanzierungsdinge sind, glaube ich, auch nicht langfristig. Aber Theater und Orchester brauchen langfristige Verträge. Die Einflussnahme von kommerziellen Institutionen, Firmen auf Theater wäre dann zu diskutieren. Unter welchen Aspekten wird eine solche Finanzierung oder ein solches Sponsoring überhaupt angeboten und durchgeführt? Und ich glaube, dass es vielmehr darum geht, die öffentliche Förderung von Kultureinrichtungen zu bewahren und dafür zu kämpfen. Wir sind da, glaube ich, an einer Grundfrage unseres Gesellschaftsmodells, ob wir das bewahren wollen, ein Sozialstaat, der sich sowas leistet. Das betrifft ja auch andere Gebiete wie Gesundheit, Bildung und so weiter. Und da möchte ich eigentlich nicht nachlassen und das den Privatinteressen überhelfen oder darauf vertrauen, dass irgendwelche Mäzene einspringen für das, was die Gesellschaft und der Staat eigentlich leisten müsste.
Wollen Sie gleich darauf antworten, Herr Morgenroth?
Ja, also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, die Position. Ich verstehe das wirklich, aber es ist natürlich genau eine Frage. Also die kommunalen Haushalte sind einfach pleite. Das ist hier in Sachsen besonders prononciert. Der Landkreis Görlitz ist der ärmste Landkreis in Sachsen. Er steht gerade unter einem Haushaltsstrukturkonzept und kann schon seine Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllen. Also wie soll er sich dann noch extra Aufgaben erfüllen? Und das geht im Moment tatsächlich ja allen kommunalen Theatern und Orchestern in Sachsen so. Also von Plauen-Zwickau über Freiberg-Döbeln bis Bläserphilharmonie Bad Lausick und Bautzen. Sogar Theater Chemnitz, das nächstes Jahr Kulturhauptstadt wird Chemnitz, steht auch vor dem finanziellen Aus nächstes Jahr. So, und in dieser Situation müssen wir natürlich nach Geld suchen, wo es irgend geht. Natürlich sind die Kommunen in der Pflicht. Und insbesondere ist das Land dann natürlich in der Pflicht zu sagen, nee, wir stärken unsere Kulturräume, wir geben da jetzt mehr Geld rein. Aber natürlich wird das alleine auch nicht reichen. Da muss man schon nach neuen Wegen mit suchen.
Wir haben verschiedene Theaterleute im Vorfeld gefragt, wie sie diese Idee finden. Und wir werden einige von diesen Stimmen zwischendurch jetzt hier hören. Wir hören mal ganz kurz Matthias Lilienthal, der die Kammerspiele München geleitet hat. Und das hat er gesagt.
Eigentlich finde ich es scheiße. Aber wenn wir damit der AfD schaden können, finde ich es super. Und ich gehe fest davon aus, dass es 1 Million Euro für den Namen gibt.
Herr Morgenroth, gab es schon Gebote? Und was ist Ihr Mindestaufruf, die Mindestsumme, die reinkommen muss, wenn Sie den Namen für eine bestimmte Zeit verkaufen?
Also es gibt zwei Interessenten schon, die sind noch nicht in dem Bereich, den wir uns vorstellen. Also ich muss natürlich hier ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn wir die Namensrechte so versteigern, wäre es blöd, jetzt eine Summe zu nennen. Aber ich sage jetzt einfach mal ganz direkt so, irgendwie sechsstellig müsste das sicher sein, wenn wir über die Namensrechte reden. Und da warten wir jetzt noch drauf, was noch so reinkommt. Also es gibt erste Interessenten, aber noch nicht in der Ecke, wo wir sagen, ja, das machen wir.
Und wie lange soll das dann laufen?
Naja, wir haben tatsächlich überlegt, das erstmal eine Spielzeit auszuprobieren und dann auch zu sehen, wie kommt das an beim Publikum, wie kommen wir damit klar, wie ist das für den Sponsor, weil wir natürlich auch überlegen, idealerweise finden wir einen Sponsor, der gut matcht mit uns, also wo man einig geht. Also ich sage ein Beispiel jetzt, das wird nicht unser Namenssponsor, aber einer unserer Hauptsponsoren sind Bechstein Pianos, die uns unterstützen mit Konzertflügeln und das ist natürlich also eine richtige Synergie, also ein großartiger Klavierhersteller mit einem Musiktheater, das funktioniert. Und idealerweise findet man eher so etwas, was vielleicht zusammengeht. Also jetzt war natürlich immer die Idee, Coca-Cola oder Rheinmetall, das sind so Extremfälle, aber es gibt vielleicht auch einfach bessere Fälle, die ganz gut zusammengehen.
Mit Rheinmetall haben wir natürlich eine Firma, die auch Rüstung finanziert. Das wäre vielleicht dann nicht so wünschenswert. Aber wir können an dieser Stelle Holger Schulze hören, den Intendanten von Heidelberg, der ganz klar sagt, Sponsoring vom Namen ist gar kein Problem. Aber wenn das Ganze in die Kunstfreiheit eingreift, das wäre dann schon ein Problem. Wir hören ihn mal.
Schwierig wird's, wenn in die Kunst eingegriffen wird, wenn plötzlich irgendwelche Logos in Inszenierungen stattfinden.
Wie gehen Sie damit um, mit dem Vorwurf, dass es dann ja wirklich einen Eingriff in die Kunstfreiheit gibt?
Ja, also ich glaube, was heißt Eingriff in die Kunstfreiheit? Also ein Eingriff in die Kunstfreiheit, finde ich, findet dann statt, wenn jemand diktieren kann, das soll nicht stattfinden oder das muss so und so stattfinden. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen bewusst irgendwo Werbung für irgendwas einbauen, wenn wir das von uns entscheiden, dann ist das, glaube ich, eine andere Sachlage nochmal. Also da auch ganz klar, weil die Frage natürlich auch öfter kam, also ein Namenssponsor hätte keinerlei Einfluss auf den Spielplan. Das wäre mir auch sehr, sehr wichtig oder ist mir auch und ist uns allen sehr wichtig. Wir machen hier weiterhin hervorragendes Musiktheater, Konzert, Tanz und Schauspiel und da kann jetzt auch kein Sponsor angeben, er möchte das oder jenes haben, sonst kommen wir da nicht zusammen.
Das heißt, das käme in die Verträge und wäre damit auch ausgeschlossen.
Genau, genau so ist es.
Herr Mensching, was denken Sie denn, wenn Sie das hören? Also Sie sagten vorhin ja schon etwas, das sehr wichtig ist, dass das natürlich kurzfristig ist und auch diesen Einfluss auf das Künstlerische haben Sie ja irgendwie angeschnitten. Wären Sie jetzt schon überzeugter oder bleibt bei Ihnen der Zweifel?
Ich bin überhaupt nicht überzeugt, weil ich glaube, wenn jemand eine Million gibt und eine Million ist ja noch ein Bruchteil dessen, was man eigentlich braucht. Wenn man etwa 100 Mitarbeiter hat und zahlt ihnen Mindestgage, dann muss man mit einem Finanzbudget von 4 Millionen Euro rechnen. Klar, da käme öffentliches Geld noch dazu. Aber jemand, der eine Million reingibt, natürlich hat der Einfluss. Und schon den Einfluss zu sagen, er gibt diese Million nur ein Jahr, wenn ihr nicht an eurem Programm etwas dreht. Und ich glaube, man sieht es beim Fußball, da gibt es ja auch Proteste der Fans gegen die Kommerzialisierung. Das ist ja nicht so, dass das eine Entwicklung wäre, die unkritisiert ablaufen würde, weil man merkt, dass natürlich die großen Firmen mit den Gängen an die Aktienmärkte und so weiter Einfluss haben auf das Spiel, auf die Trainingsbedingungen, auf die Nachwuchsarbeit und so weiter. Und so wird auch eine Firma, die hier Geld reintut, glaube ich, darauf achten, was macht dieses Theater, was macht dieses Orchester, machen die kommerziell erfolgreiche Projekte oder kümmern sie sich um eher Nischenprojekte, die aber auch notwendig sind. Dafür ist öffentlich gesponserte und geförderte Kultur da, auch Projekte zu machen, die sich nicht kommerziell rechnen. Das alles würde in Frage gestellt werden und eine Langfristigkeit sowieso. Ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, wie andere Modelle funktionieren. Der Bund unserer Republik gibt Millionen und Milliarden aus, um Banken zu retten. Warum ist man nicht in der Lage, das, was als UNESCO-Kulturerbe anerkannt ist, die Orchester- und Theaterlandschaft anders zu retten, anders zu fördern? Da muss man eben solche Modelle finden, dass die Kommunen entlastet werden und die Freistaaten oder die Bundesländer stärker in die Pflicht genommen werden und vielleicht auch der Bund.
Nun machen Sie diese Arbeit ja auch, Herr Morgenroth. Also Sie gehen ja auch zur Politik. Sie hatten ein Gespräch mit Herrn Kretschmer, dem Ministerpräsidenten, und sind ja auch vor Ort vernetzt. Arbeiten Sie gerade zweigleisig oder sehen, also man kann ja auch sagen, das ist für Sie eine Marketingmaßnahme, die da was aufstockt, ne? Also es geht im Theater kurzfristig schlecht, man schießt kurzfristig Geld zu, aber natürlich arbeitet man langfristig an der Kulturpolitik. Wie ist denn da Ihre Strategie?
Ja, also natürlich haben wir, genau wie Sie es beschreiben, eine Mehrfachstrategie und natürlich arbeiten wir sehr eng mit dem Land, auch über den Landesverband, an der Finanzierung für die Theater, weil im Moment wird hier in Sachsen gerade das Kulturraumgesetz evaluiert und es ist eine neue Regierung, hoffentlich bald im Amt, so dass wir hier die Chance haben, die Kulturfinanzierung auf bessere Beine zu stellen, indem wir wirklich die Institutionen, also die kommunalen Theater und Orchester müssen eigentlich expressis verbis festgeschrieben werden in diesem Kulturraumgesetz, um die zu sichern, um zu sagen, die wollen wir finanzieren, weil wir die Kultur in der Fläche bewahren wollen, weil wir eben wollen, dass nicht nur in Leipzig und Dresden Hochkultur stattfindet, sondern eben auch überall zwischendrin. Also da arbeiten wir ganz eng dran, da hoffe ich auch, kommen wir mit der Landesregierung zu einem guten Ergebnis im Laufe der nächsten Monate und dann stehen wir vielleicht auf sehr viel solideren Beinen, das wäre schon meine Hoffnung. Die andere Alternative sehe ich eigentlich nur wie in Thüringen, dass man anfängt, Staatsverträge zu machen und zu sagen, in Ordnung, wir geben hier eine mittelfristige Finanzierungssicherheit. Irgend so etwas muss kommen. Also im Moment stehen wir da in so einem Punkt, wo wir einfach ab nächstem Jahr nicht wissen, wie wir es vernünftig finanzieren sollen und wie das weitergeht. Und das Paradoxe ist, es scheinen alle zu wollen, dass wir existieren und dass wir das tun, was wir tun. Und gleichwohl fehlt das Geld. Da sind wir wieder beim Kapital.
Wie viel Eigenmittel müssen Sie erwirtschaften, Herr Morgenroth?
Naja, also wir haben eine Eigenerwirtschaftungsquote von 16%. Das ist so in dem relativ normalen Schnitt, würde ich sagen, was wir selbst erwirtschaften.
Wie ist das in Rudolstadt, Herr Mensching?
Wir haben, glaube ich, nicht ganz so viel. Wir haben, glaube ich, so 10-12%. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir ein Orchester haben, aber kein Musiktheater selbst machen, sondern das im Austausch von Nordhausen bekommen. Wir kennen die Situation eines prekären Produzierens sehr gut. Wir hatten, seitdem ich hier war, 15 Jahre lang Haustarifverträge und haben erst in diesem Jahr für alle Mitarbeiter Tarif bekommen. Das ist eine Folge der rot-rot-grünen Kulturpolitik, klar. Da kann man auch einiges lernen, glaube ich, auch für andere Bundesländer. Wir haben ja die Sachsen immer über ihr Kulturraumgesetz eigentlich beneidet, viele Jahre. Inzwischen ist es so, dass sie uns, die Thüringer, beneiden um unsere langfristigen Theaterverträge. Der Einsatz für eine Theaterpauschale über den kommunalen Kulturlastenausgleich, der hier in Thüringen ja zur Sicherstellung der Tarife angewandt wird, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das heißt, dass sich alle Kommunen eines Bundeslandes beteiligen an der Finanzierung über den kommunalen Lastenausgleich. Dass die Kreise und Städte, die mehr für Kultur ausgeben, da Gelder zurückbekommen. So wird es hier praktiziert und das funktioniert ganz gut. Das ist eine solche Methode, aber die ist eben eine öffentlich abgesicherte und nicht über private Geldgeber oder Firmen.
Wir sind ja jetzt schon ganz tief drin in Details. Danke, dass Sie das so erklärt haben, Herr Mensching, denn das haben wir uns auch gleich gefragt, als es hieß, die Theaterpauschale, und dann hatten wir Fragezeichen im Gesicht, aber jetzt wissen wir besser, dass es so eine Art Lastenumverteilung ist, wo die Kommunen einspringen und das Land dann natürlich auch Thüringen. Sie sagten es ja schon, bis 2032 gibt es da Garantien. In Sachsen ist das ganz anders. Sie haben das Kulturraumgesetz erwähnt, Herr Morgenroth. Also auch da gab es ja 1994 den Versuch, die Theater zu retten über eine Garantie oder Zusicherungsmethode. Können Sie uns das noch mal kurz erklären, was Kulturräume sind und wie das die Finanzierung beeinflusst?
Ja, also das ist so eine sächsische Spezifität, wirklich das Kulturraumgesetz, und es gliedert das Land, den Freistaat, in 3 urbane und 5 ländliche Kulturräume, die jeweils finanziert werden vom Land. Also es gibt einen Fixbetrag vom Land, der in diese Kulturräume nach einem gewissen Schlüssel verteilt wird, und die Kommunen zahlen dann den gleichen Betrag auch nochmal ein. Es ist ein bisschen komplexer wie immer noch gestaltet, aber das ist so die Realität. Und das hat über lange Jahre überhaupt diese kulturelle Infrastruktur auch gesichert, auch bei uns am Haus und in vielen anderen Häusern ganz stark mit Haustarifverträgen. Also auch wir waren bis vor 5 Jahren noch in einem Haustarifvertrag. Das hat sich jetzt erst geändert und bei ganz vielen Kollegen erst geändert, auch wieder mit der Hilfe vom Land. Da gab es ein zusätzliches Programm, der sogenannte Kulturpakt, der ganz vielen Institutionen geholfen hat, aus den Haustarifen herauszukommen, weil man das Anliegen hatte, man möchte Künstler nicht mehr schlechter bezahlen, sondern sie sollen wirklich alle nach Tarif verdienen, was sehr gut ist und sehr richtig. So, und jetzt stehen wir da mit diesem Kulturraumgesetz und dem Kulturpakt, also 2 Finanzierungsarmen, und der Geburtsfehler eigentlich dieses Kulturraumgesetzes ist, dass die Mittel statisch angelegt sind. Die sind nicht dynamisch, die wachsen nicht an. Also alle anderen Haushaltsposten in einem staatlichen Haushalt wachsen ja jedes Jahr so ein bisschen an. Und die Kulturraummittel eben nicht. Die werden so periodisch, weiß nicht, alle 10 Jahre wird mal eine Schippe draufgelegt. Aber das ist natürlich ganz fatal, weil wir wissen es ja, über Inflation und Tarife steigen die Kosten jedes Jahr. Die Mittel im Kulturraum bleiben gleich. Das heißt, wir haben eigentlich sinkende Kulturraumförderung. Und das ist eigentlich die Krux, vor der wir gerade stehen, weil in den letzten 10 Jahren das nicht vernünftig gestiegen ist. Und jetzt ist langsam das Delta so groß, dass eine ordentliche Schippe drauf muss. Und eigentlich braucht es, wenn man ehrlich ist, eben eine Dynamisierung, irgendeine Form des stetigen Anwachsens, wenn man die Infrastruktur so erhalten will.
Das heißt, die Tarifsteigerungen sind es gerade, die den Theatern wirklich die Luft zum Atmen nehmen, obwohl sie natürlich genau richtig sind, weil, wie Sie sagen, die Leute ja ordentlich bezahlt werden sollen. Wir haben uns ein bisschen umgehört und haben zum Beispiel mit Claudia Schmitz, der geschäftsführenden Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, gesprochen über die Lage der Theater. Und die sagte, es sind nicht mehr nur die kleinen und mittleren Häuser, denen es schlecht geht, sondern das zieht sich mittlerweile komplett durch, weil die Kommunen eben unterfinanziert sind, nicht nur in Görlitz, sondern auch im Westen und im Süden und im Norden.
Was bedeutet das dann für die Institutionen? Sie können sich Gedanken darüber machen, wie sie weiter einsparen, wie sie möglicherweise Teilbereiche des Betriebes abwickeln.
Dann gab es schon 2023 einen Artikel, da sagte Lutz Hillmann, das ist ihr Kollege in Bautzen, 2023 werden wir uns noch retten können, 2024 wird es bei 3 oder 4 Theatern schon schwer treffen und im Jahr 25 ist bei allen Theatern im ländlichen Raum der Riemen runter. Und so ein bisschen klang das bei Ihnen auch an, dass es jetzt im nächsten Jahr ernst wird, das sagte auch Claudia Schmitz vom Bühnenverein. Jetzt gibt es vielleicht noch Rücklagen, 2025 ist das aufgebraucht. Und dann steht man da mit dem, was es dann von den Kommunen gibt und das reicht nicht mehr. Ist das so?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen so, weil eben Rücklagen aufgebraucht wurden, weil auch bei vielen Theatern, das weiß ich auch von Kolleginnen und Kollegen, jetzt Sparmaßnahmen schon durchgeführt werden. Also ich wirklich Kollegen hier in Sachsen, die jetzt bewusst Stellen nicht besetzen, die Stellen runterkürzen, um da noch über die Runden zu kommen. Und irgendwann ist damit aber auch Schluss. Also ich kann es eben von uns am Haus sagen, da wurde in den letzten 15 Jahren schon 30% der Stellen runtergestrichen. Das heißt, wir sind schon an dem Punkt, wo wir sagen, da ist kein Fett mehr, das wir wegschaben können. Also jetzt heißt es entweder, wir bleiben so erhalten oder man schließt uns. Das ist jetzt wirklich, deshalb glaube ich, haben auch viele Kolleginnen und Kollegen so viel Panik jetzt oder so eine Dringlichkeit in ihren Bitten da, weil es ist jetzt tatsächlich der Fakt, entweder geschlossen oder man erhält es so.
Es gibt auch sehr, sehr viel Solidarität für Sie. Wir haben verschiedene Leute ja befragt. Katrin Medler vom Theater Oberhausen hat uns diese Nachricht geschickt.
Dieser Vorschlag ist so abstrus, dass man ihn eigentlich als Performance begreifen müsste. Wenn er das nicht ist, dann würde ich ihn sehen als eine recht eindringliche und auch verzweifelte Einladung dazu, darüber nachzudenken, was uns Theater in diesen Zeiten, in denen wir um die Demokratie ringen, als öffentliche Hand, aber vor allen Dingen auch als Gemeinschaft wert sein sollte.
Und Uta Vandenbroek, sie ist Geschäftsführerin der Theater, Oper und Orchester GmbH in Halle.
Ohne dass ich jetzt die Situation im Theater Görlitz oder Zittau näher kenne, kann ich einfach nur ahnen, wie prekär die Lage sein muss, um solch eine außergewöhnliche Allianz zu schmieden.
Soweit Uta Vandenbroek aus Halle und auch von Bettina Jahnke vom Hans-Otto-Theater haben wir so eine Art Solidaritätsnotiz bekommen, die sagte, sie findet es nicht so schlimm, den Namen zu verkaufen, wenn man damit das Theater retten kann. Herr Mensching, wenn Sie das jetzt alles hören, vielleicht wird das Verständnis ein bisschen größer für den Kollegen in Görlitz-Zittau?
Verständnis war sowieso vorausgesetzt, weil ich diese Situation, dass man das Theater nicht mehr ordentlich finanzieren kann, dass man nicht weiß, wie man seine Leute bezahlt, richtig bezahlt, durchaus verstehe. Das haben wir hier viele, viele Jahre gemacht. Ich glaube nach wie vor nicht, dass eine solche Lösung wirklich eine Rettung darstellen kann. Da zweifle ich daran. Diese Summen werden nicht in ausreichendem Maße und langfristig zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass öffentlich geförderte Kultur kein Auslaufmodell ist. Und darum geht es, glaube ich. Wir dürfen diese Konzepte einer Durchkommerzialisierung des gesamten öffentlichen Lebens nicht dulden und uns dagegen zur Wehr setzen. Und da muss den politischen Verantwortlichen in Dresden, aber auch in Berlin ganz klar gemacht werden, dass sie hier am falschen Punkt sparen, dass hier mehr Geld in diese Betriebe fließen muss. Das hat in Thüringen geklappt, weil wir hier verständnisvolle Leute hatten in den letzten Jahren. Und ich denke, das könnte auch ein Zeichen sein und ein Modell sein, dass es in anderen Regionen ebenfalls passiert. Und wenn die Kollegen aus den westdeutschen Regionen uns hier unterstützen, ist das sehr schön. Aber auch da wird die Luft knapp, muss man sich nichts vormachen. Auch das wird in den nächsten Jahren in anderen Regionen ein Problem werden. Und da muss man zu gemeinsamen Lösungen finden. Und ich glaube nicht, dass eine solche kommerzielle Rettung wirklich ein Modell, ein Weg sein kann. Hinzu kommt ja noch, die Firmen, die so viel Geld haben, die sitzen nicht im ländlichen Raum. Die sitzen normal normalerweise in den großen urbanen Zentren. Und im ländlichen Raum ist das Problem, dass sich Firmen, die dort vielleicht Platz finden, dann nicht mehr ansiedeln werden, weil unter anderem die Theater nicht mehr existieren. Also das ist ein Teufelskreis.
Ja, mir ist nämlich aufgefallen, auch als ich mal durchgeschaut habe, was es für Firmen gibt. Sie haben ja schon Birkenstock genannt, Herr Morgenroth. Also es gibt eigentlich gar keine richtig so originären Firmen aus Görlitz-Zittau. Also es gibt da noch die Landskron Braumanufaktur. Es gibt einen Down-Schlafsack-Hersteller aus Görlitz. Berühmt für Zittau ist das Zittauer Fastentuch. Das wirft aber wahrscheinlich dann auch nichts ab. Und Birkenstock produziert halt da in Görlitz-Zittau, was ja ein Problem ist, wahrscheinlich überhaupt oft im Osten, dass dort die Produkte von irgendwelchen westdeutschen Unternehmen hergestellt werden. Also für mich ergibt sich sogar noch eine weitere Frage, was haben Sie denn wirklich zu bieten als Theater, als dass jemand mit so viel Geld einsteigen würde?
Also was wir bieten können tatsächlich ist, wir sind ja eine Institution der Hochkultur und da einfach einen positiven Übertrag zu bieten. Also ich nenne jetzt mal einfach eine Brauerei, die sich natürlich freuen kann zu sagen, sie kriegt hier ein, ich sage jetzt mal, edleres Image, weil Hochkultur, ja. Oder auch, sagen wir jetzt, weiß ich, ein Maschinenhersteller oder Ähnliches, die sagen, okay, wir haben hier, können uns hier mit Mäzenatentum oder Ähnlichem schmücken. Also ein sehr, sehr positiver Image-Transfer ergibt sich und natürlich auch, also eine große Aufmerksamkeit. Im Moment haben wir hier ja als erstes Theater, die sowas wagen, die Namensrechte zu verkaufen, ohnehin sehr viel Aufmerksamkeit. Dann ist es aber natürlich auch so, dass wir wahnsinnig Werbetreibende ohnehin sind. Also wenn sie bei uns irgendwie in allen Leporelli drin sind und in den Spielzeitheften und so weiter, das ist ein riesiges Verteilungsgebiet, da erreichen sie ohne Probleme eine 500.000 Menschen. Und das ist schon auch nicht wenig, finde ich, was man als Theater da bieten kann. Also da findet Sponsoring teilweise für zu schlechteren Bedingungen statt.
Und was entgegnen Sie auf den Einwand, dass das eine Kommerzialisierung ist, die natürlich auch die Kunstfreiheit angreifen kann? Also wenn man nicht mehr nur darüber spricht, dass das Logo irgendwie hinten im Spielzeitheft verschwindet, sondern ganz prominent irgendwo auf dem Kostüm prangt oder dass man oben auf der Übertitelseite eine Werbebotschaft hat, kaufen Sie jetzt Ihr neues Paar Schuhe oder sowas Ähnliches. Also das ist ja dann tatsächlich drin in dem, was nicht mehr nur Verpackung und Haus und Fassade ist, sondern auf der Bühne stattfindet und eigentlich als Kunst gilt.
Ja, also ich sehe das und ich verstehe auch das Ansinnen zu sagen, nein, die Kunst muss da völlig frei sein und das würde ich mir schon auch wünschen, aber es ist ja schon so, dass diese Werbung und diese Kommerzialisierung hat ja in allen Bereichen vollkommen durchgegriffen. Also sie haben die Werbung vor der Tagesschau und präsentiert von Hasselröder Premiumpilz. In allen Bereichen ist es gang und gäbe und sickert durch. Nur uns soll das irgendwie vorenthalten bleiben. Warum denn? Das verstehe ich nicht.
Das heißt, man verteidigt nicht mehr her die Kunst und die Freiheit der Kunst, sondern man sagt, es ist überall anders auch so und deswegen spielen wir mit und greifen zumindest die Vorteile ab, um es jetzt mal überspitzt zu formulieren.
Also was ich wirklich verstehe, ist die Frage nach einer Wertigkeit. Das ist die Debatte nach einer Wertigkeit. Wenn wir sagen, der Gerhard Hauptmann ist uns, also dieser Name unseres Theaters, und es geht ja nur um den Namen, das muss man ja auch sagen, das ist eigentlich nur die Hülle. Also am Programm, am Inhalt ändert sich ja nichts, aber wenn wir sagen, dieser Hauptmann ist uns zu wertvoll, um ihn zu verkaufen, das ist in Ordnung. Dann müssen wir aber auch das Geld in die Hand nehmen, um diesen Hauptmann zu erhalten. Wir können nicht sagen, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Bitte erhalte mir die Kunst und den hehren Hauptmann, den Literaturnobelpreisträger. Aber kosten darf nichts und Gelder einwerben darfst du dann auch nicht. Wenn's, also irgendeine bittere Pille muss man da, glaube ich, schlucken. Oder man muss es ausfinanzieren.
Ja, und Andreas Beck, der Intendant des Residenztheaters in München, der ergänzt ja auch noch, dass er sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass es einen Sponsor gibt, der da nicht doch Einfluss nehmen will.
Also Kunstfreiheit hat uns noch kein privater Anbieter garantiert. Das schafft nur der Freistaat oder der Bund.
Und da sind wir dann vielleicht ja sogar fast schon an der Grenze zum Privattheater. Dieter Hallervorden hat gerade ein Theater in Dessau aufgemacht. Ich kann mir vorstellen, dass ein Sponsor sich dann denkt, okay, ich bin jetzt hier groß am Theater, ich will, dass die Bude auch immer voll ist und dann spielen wir jetzt nicht hier irgendwie so ein Kunstkram, sondern was schön unterhalten ist oder vielleicht ein kleines Musical, wo die Leute einfach mehr kommen, damit ich als Sponsor mehr Aufmerksamkeit kriege. Geht das in die Überlegung ein?
Ich weiß auch da, was Sie meinen oder wovor man da Angst hat. Natürlich ist es eine Abwägung irgendwie kommerzielle Theater, ja, aber das kriegen wir auch immer mal wieder von politischer Seite, aus verschiedenen Lagern im Übrigen immer wieder mal zu hören. Schaut doch, dass ihr mehr Eigenerwirtschaftungsquote habt, schaut doch, dass ihr mehr erfolgreiche Shows macht und das kann Herr Mensching sicherlich bestätigen. Also wenn wir irgendwie bei 15% landen, eigene Wirtschaften, dann ist das gut für das, was wir machen. Das muss man immer wieder auch sagen. Also diese Breite, diese ständig wechselnden Programme, das immer neue und vor allem diese verschiedenen Geschmäcker auch zu bedienen, diese theaterpädagogische Arbeit zu machen, das kann sich ökonomisch nie tragen, weil immer angeführt wird, es gibt doch Theater, die Privattheater, die ökonomisch laufen, da muss man immer sagen, ja, aber die programmieren dann irgendeine Komödie, die ganz sicher läuft und immer voll wird und die läuft dann 60 Mal am Stück hintereinander weg, damit die sich amortisiert, damit die sich lohnt. Kann man machen, ist ein komplett anderer Auftrag. Und das ist, glaube ich, auch wieder die Frage, die dahinter steht. Wir als öffentlich getragene Theater sollen uns nicht rechnen. Wir sollen natürlich sparsam arbeiten, das ist doch klar, aber die Aufgabe, die wir wahrnehmen, ist in einer Marktwirtschaft, also man spricht in der VW von klassischen Marktversagen, ist nicht finanzierbar. Sie können halt König der Löwen auf die Bühne stellen und den 30 Jahre spielen, dann machen Sie damit auch Geld, aber das ist ja nicht das, was wir hier wollen und das ist auch nicht das, was wir gerade in den kleinen Städten, hätten wir gar nicht das Zuschauerpotenzial dafür. Also wenn Sie jetzt in Hamburg, Berlin oder München sind, haben Sie natürlich ganz viele Touristen und überhaupt schon die eigenen Einwohner, um sowas durchzuspielen. Bei 57.000 Einwohnern in Görlitz könnten wir jetzt nicht irgendwie 60 Vorstellungen König der Löwen spielen, denke ich. Also das, um nur das nochmal zu sagen, ich glaube, wir sind tatsächlich Teil einer öffentlichen Daseinsvorsorge. Ja, das sind wir und wir können in keiner Form profitabel sein. Und ich glaube auch, ein Sponsor müsste sehr schnell erkennen, dass das nicht funktioniert, uns profitabel zu machen, weil dann ist es eine ganz andere Aufgabe. Dann muss ich mir das Musical-Theater sowieso kaufen und das dann auch machen.
Herr Mensching, Sie haben ja auch sehr stark fürs Theater plädiert. Diese Diskussion über die Abschaffung des Theaters gibt es ja, also des Stadttheatersystems mit seinen Ensembles und Repertoiren, die kommen ja auch, wahrscheinlich kann man sagen, zyklisch mit den Spardebatten immer wieder hoch. Auch jetzt zum Auftakt der Spielzeit gab es da wieder einige Artikel, die gesagt haben, ja, brauchen wir das noch? Ist das nicht viel zu teuer? Kann man das nicht irgendwie flexibilisieren? Dann wurde jetzt auch in Ihren beiden Bundesländern gerade eine Partei zur stärksten Kraft gewählt, die unter Kultur was ganz anderes versteht, als das bislang sozusagen staatlich aufgefasst wird. Das soll dann sehr deutsch werden und weniger vielfältig. Wie sehen Sie denn gerade Ihre Theater in diesem Zusammenhang, also zwischen AfD-Ansprüchen an die Kultur und dem, ja, ich sage jetzt nochmal, den hehren Kulturauftrag, der sich an alle richtet?
Ja, weil es ja auch um Theaterumbenennungen geht. Also wir benennen uns auch um, aber nicht in McDonald's Theater, sondern in Schiller Theater Rudolstadt. Das passiert in dieser Saison. Also wir gehen den anderen Weg. Und klar, wir können uns das leisten, weil wir wirklich erstmal bis 2030, wenn nicht 32, finanziell abgesichert sind, auch mit Steigerungsraten. Was natürlich nicht heißt, dass die AfD, wenn sie in Verantwortung kommt, diese Verträge auch wieder kündigen oder verändern könnte. Aber erstmal stehen wir finanziell relativ sicher da für die nächsten Jahre. Das ist gut und das ist für uns einmalig. Und wir versuchen, unseren Kulturauftrag zwischen Hochkultur und Unterhaltung ernst zu nehmen und zu erfüllen. Und natürlich auch den Bildungsauftrag, den wir haben. Und ich glaube, was die Kommerzialisierung angeht, Deutschland steht vor der Frage, ein Modell, das viele Jahre erfolgreich funktioniert hat, aufzugeben, wenn die Theater und Orchester nicht mehr öffentlich gefördert werden. Dann sind wir irgendwann in der Situation, dass uns, sagen wir, das amerikanische Theatermodell zur Verfügung steht, was natürlich bedeutet, dass die Eintrittspreise sich extrem nach oben bewegen werden und dass in den ländlichen Regionen die Theater verschwinden werden, nur noch in den urbanen Zentren vorhanden sind und von Sponsoring und Mäzenatentum abhängig sein werden. Davon sind wir noch entfernt und ich hoffe, dass das auch eine gewisse Zeit noch so bleibt.
Falls ich dieses Modell jetzt durchsetzen würde oder auch durchsetzen müsste, also das Theater ohne Sponsoring nicht mehr finanziert werden können, würden Sie dann sagen, dann machen wir lieber zu und haben kein Theater mehr? Das war ja die Frage, die Theaterkritiker von Deutschlandfunk Kultur André Mumaut im Vorspann gestellt hat. Was ist besser, Coca-Cola-Theater oder kein Theater?
Ich würde dann eher versuchen, die Produktionen zu verringern, bescheidener zu produzieren. Machen wir uns nichts vor, auch in den vergangenen Jahren ist in den Theaterbetrieben Deutschlands auch sehr viel Geld ausgegeben worden, wo man sich fragen darf, ob das wirklich notwendig war, Bühnenbilder zu produzieren, die für eine gewisse Anzahl von Produktionen oder Aufführungen nur genutzt werden. Vielleicht muss man auch wieder zu bescheideneren Formen zurückfinden, an die, ja, Basis des Theaterspielens zurückgehen. Ich glaube, da sind Möglichkeiten. Ich würde eher verschlanken. Ich würde versuchen, die Theater auf jeden Fall zu erhalten. Und ich habe viele Jahre in freien Gruppen gearbeitet. Man kann auch gutes Theater machen, ohne Bühnenbilder für 500.000 Euro hinzustellen. Das macht man in Görlitz-Zittau nicht. Das machen wir auch nicht. Aber es gibt natürlich solche Beispiele. Ich finde wichtig, dass kulturelle Teilhabe ermöglicht wird, nicht nur in den großen Zentren und für die Leute, die sich das leisten können, sondern auch im ländlichen Raum und für Leute, die es nicht so viel Kohle in der Tasche haben. Das ist unsere Pflicht und das ist, glaube ich, auch Pflicht der Verfassung, die uns die Verfassung aufgibt. Und man sollte die Politiker, wenn sie zögern, die Theater auskömmlich zu finanzieren, auch an diese Pflichten, die sich aus dem Grundgesetz ergeben, zu erinnern.
Und bei Verschlanken, Herr Menching, wäre dann auch, denk mal, sowas wie eine Sparte zu schließen?
Ich meine, klar, das sind die Risiken, die anstehen. Das ist ganz klar. Wenn das Geld nicht ausreicht und man die Löhne nicht mehr zahlen kann, beziehungsweise auch wenn man bestimmte Erhöhungen nicht mehr durchführen kann, die gesetzlich notwendig sind, dann geht es irgendwann nur über Personalabbau. Entweder besorgt man Geld von anderen Kanälen. Das ist das, was Herr Morgenroth versucht. Und ich verstehe das. Man versucht, irgendwelche anderen Quellen anzuzapfen. Oder man muss verschlanken, das ist ja nur ein schönerer Begriff, ein schmeichelhafter Begriff für Entlassungen, für Arbeitsplatzabbau. Ganz klar, andere Möglichkeiten gibt es nicht.
Da hören wir doch jetzt nochmal Claudia Schmitz vom Deutschen Bühnenverein, die genau in diese Kerbe schlägt.
Sie können sich Gedanken darüber machen, wie Sie weiter einsparen, wie Sie möglicherweise Teilbereiche des Betriebes abwickeln. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite ist es doch auch gut, den Diskurs noch einmal neu anzufachen und auch mit neuen Ideen darüber nachzudenken, wie sich die finanzielle Situation eines Theaterbetriebs verändern kann.
Daniel Morgenroth, wo ist denn bei Ihnen die Schmerzgrenze? Sie haben zwei Häuser, Schauspiel in Zittau, die anderen drei Sparten in Görlitz. Wenn jetzt die Frage auftaucht, wir machen entweder eine Sparte oder ein Haus zu oder hier geht gar nichts mehr, was würden Sie denn dann sagen?
Also ganz ehrlich, Spartenschließungen standen bei uns ja immer die letzten 4 Jahre mal wieder im Raum. Und wenn das unsere Träger entscheiden, dann könnte ich mich nicht dagegen wehren. Ich halte es für Quatsch. Ich halte alle unsere 4 Sparten hier für vollkommen notwendig und richtig. Und es wäre vor allem auch nichts, was uns wirklich rettet. Weil wenn wir jetzt sagen, wir bauen eine kleine Sparte ab, der Tanz war immer wieder im Gespräch, das sind dann 15, 16 Leute, das rettet uns ein Dreivierteljahr oder Jahr und dann stehen wir da vor den gleichen Finanzproblemen, aber ohne Tanzkompanie. Und so würden wir uns dann einfach eine Hand absägen, dann irgendwie ein halbes Bein und wo kommt das am Ende raus? Also ich halte das wirklich für Quatsch. Man muss das finanzieren, man muss da Finanzwege finden. Aber natürlich, wenn es die Träger entscheiden, so, dann ist das so, dann kann ich mich da auch nicht wehren. Was ich gerne noch sagen wollte, ist, Sie haben vorhin die Frage gestellt, eher Sponsoring oder Theater schließen oder wie weit geht das mit dem Sponsoring? Wir sind ja eigentlich längst da. Ich meine, es ist jetzt durch unsere Namensrechte sehr prononciert geworden, aber denken Sie mal dran, das kennen, glaube ich, auch alle Kolleginnen und Kollegen, wie sehr man angehalten wird, doch Drittmittel einzuwerben und wie wichtig das mittlerweile ist. Und wer von uns hat nicht schon Projekte gemacht, hinter denen er vielleicht gar nicht hundertprozentig künstlerisch steht, aber da kann man nochmal 100.000 bei der Bundeskulturstiftung abgreifen oder Ähnliches. Diese Fälle kennen doch fast alle, die in Leitungspositionen sind. Und da kann man doch auch fragen, wie weit ist es denn um die künstlerische Integrität bestellt, wenn man irgendwelchen Drittmitteln eh schon die ganze Zeit hinterherläuft. Hier wird es eben jetzt sehr offensichtlich und sehr klar, aber eigentlich finden solche Prozesse doch schon sehr lange in verschiedenen Arten statt.
Da sprechen Sie natürlich auf eine andere Form staatlicher Steuerung an, dass man sagt, dass Bundeskulturfonds Programme aufsetzen, die bestimmte Veränderungen anstoßen sollen. Das ist dann natürlich das nobel verbrämte Pendant zu einem Sponsoring. Da haben Sie in weiten Teilen ganz recht, Herr Morgenroth. Für das Rechtliche fiel mir gerade noch ein. Herr Menching, Sie machen diesen Prozess ja gerade durch mit der Umbenennung des Theaters in Schillertheater Rudolstadt. Ist das denn so einfach? Wer muss denn da zustimmen? Also kann man einfach morgen einen anderen Namen an die Fassade schreiben?
Ja, ganz so einfach ist es nicht. Klar, der Aufsichtsrat, der Zweckverband muss zustimmen. Dann muss man irgendwie das notariell verändern. Die GmbH muss dann anders benannt werden und so weiter und so fort. Also da ist ein gewisser formaler Kram notwendig. Das funktioniert aber, glaube ich, relativ problemlos. Und ja, wir halten das für einen richtigen Schritt. Wir haben natürlich auch ein bisschen die Hoffnung, das gebe ich gerne zu, dass in Deutschland nicht so schnell ein zweites Schiller-Theater geschlossen wird.
Spielen Sie auf Berlin an in den 90ern?
Das ist ja eine unrühmliche Geschichte aus der Vergangenheit. Und insofern haben wir gesagt, wir sind ironisch, wir benennen uns nach Schiller und es wird in der nächsten Zeit kein weiteres Schiller-Theater geschlossen werden. Und wir hoffen, dass das auch eintritt.
Das wünschen wir Ihnen allen beiden. Also Daniel Morgenroth, erstmal ganz herzlichen Dank auch für die offenen Worte jetzt ganz zum Schluss auch noch. Und wir beobachten interessiert, wie sich diese Idee weiterentwickelt. Wir wünschen, dass sich möglichst viele Sponsoren mit tollen Namen und tollen Firmen und viel, viel Geld melden. Herr Mensching, Ihnen auch ganz herzlichen Dank und viel Erfolg für die Umbenennung und dass dieses Schiller-Theater dann für sehr, sehr lange besteht und auch gut finanziert wird. Danke Ihnen beiden für Ihre Zeit.
Ja, danke ebenfalls.
Danke. Ich persönlich wäre überhaupt nicht böse, wenn wir weiter Gerhard-Hauptmann-Theater heißen.
Glaube ich Ihnen. Ich finde das ja auch sehr mutig, dass Sie sich da so kontrovers in die Öffentlichkeit stellen. Das ist bestimmt manchmal nicht angenehm.
Naja, schauen wir mal. Aber es ist produktiv, darum geht es mehr.
So, Susanne, hast du jetzt einen neuen Aspekt hinzugewonnen oder bleibt es bei deinem ersten Eindruck?
Also ich muss sagen, mich hat jetzt doch die Argumentation von Daniel Morgenroth doch beeindruckt, weil ich sehe, mit wie viel Werf und mit wie viel Engagement er einfach dafür kämpft, dieses Theater zu erhalten. Ich verstehe gleichzeitig aber auch Steffen Mensching, der sagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht sozusagen zu sehr verkaufen. Also so gesehen hat mich das jetzt gedanklich doch weitergebracht. Und ich glaube, diese Debatte, die mir ja erst so schien, wirklich wie so eine Schnapsidee, ist wirklich wichtig zu führen. Also selbst wenn es dann keinen Sponsor gibt am Ende, ist es, glaube ich, wichtig zu zeigen, hier geht es um etwas und wir verlieren dann etwas, was dann auch wirklich weg ist.
Ja, wenn es ein Scherz ist, ist es ein sehr galliger Scherz, das auf jeden Fall. Und ich hatte gestern mit der Redaktion, der Nachgetrick-Redaktion, darüber geredet, da sind viele Fußballfans drin und die haben alle erzählt, was für ein Schock das war, als ihr Heimatstadion umbenannt wurde und plötzlich nicht mehr Dynamo-Stadion Dresden hieß oder Ostseestadion Rostock, sondern dass so ein Firmenname drauf klebt und dass es ihnen vorkam, als würde da irgendwie der Kapitalismus einbrechen in so einen Hort der Gemeinschaft. Und das ist natürlich auch das, was dem Theater droht. Danke, dass ihr uns zugehört habt bei diesem hineinbohrenden das Thema in unserem September-Podcast. Wir sind wieder da nächsten Monat. Die Spielzeit läuft und wir freuen uns schon drauf. Wenn ihr Themenvorschläge habt, die greifen immer sehr, sehr gerne auf, dann gerne eine Nachricht an theaterpodcast@deutschlandradio.de.
Ja, und dann wünschen wir euch allen, dass ihr gut in diesen Herbst kommt nach der langen Sommerzeit und freuen uns aufs nächste Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Wenn sich Toy-Toiletten melden würde, dann könnte man das Toy-Toy-Toy-Theater nennen. Und dann
Hallo, hören Sie mich?
Aber Sie höre ich noch.
Ich weiß nicht warum, es war gerade verschwunden.
Hallo? Wir haben hier noch Technikprobleme.
Hallo? Ich meine, irgendwie funktioniert das doch nicht.
Hallo?
Ihr solltet euch einen Sponsor aus dem
Audiobereich.
Bang & Olufsen oder sowas.